Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr heute wieder am Start seid. Heute mein Gast, jemand, den ich schon seit einiger Zeit verfolge, sogar schon damals nicht nur im Dart-Bereich, sondern auch im Fußballbereich. Ich habe es ja in einigen Folgen schon mal angedeutet, dass ich selber auch bis 18 sehr aktiv Fußball gespielt habe, mehrfach in der Woche Training und so weiter. Und ja, da habe ich mir natürlich auch oft Videos angeguckt und gucke mir auch heute noch ab und an Videos an, wo Leute Fußball-Content bringen in kurzer Form. Und da ist er auf jeden Fall bekannt in der Szene und am Start und darüber hinaus natürlich aber auch im Dart. Und darüber werden wir jetzt in Ruhe sprechen. Heute bei mir Yannick Pelivan. Grüß dich.
Hi, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung und schönes Intro.
Ja, danke, dass du die Zeit nimmst.
Sehr
du
gerne.
bist ja wirklich gerade mit dem Fußball-Content sehr groß geworden, auch bei einigen Social-Media-Plattformen. Also ich glaube, TikTok ist dein größtes, ne? Kannst du ja vielleicht auch selber gleich nochmal erzählen. Und bist jetzt aber auch im Dart sehr aktiv, machst da auch echt viel Content und spielst auch selber in der Mannschaft. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, gib mal so ein kleines Intro zu dir selbst, wie alt du bist, wo du herkommst in etwa aus Deutschland und wie das alles so angefangen hat bei dir. Einerseits mit Social Media und andererseits dann auch damit, dass du jetzt im Dartsport so unterwegs bist.
Ja, sehr gerne doch. Ja, ich bin Yannick Pelivan, werde im Januar 30, hab dann die 30er-Marke dann erreicht, mache Social Media jetzt seit 11, 12 Jahren, würde ich sagen, so schätzungsweise. Komme gebürtig aus Bonn, wohne jetzt im schönen Königswinter. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe irgendwann einfach angefangen, mit dem Handy Fußball-Content aufzunehmen. Ganz früher war eigentlich so mein Ziel, dass ich einfach gesponsert werde von den diversen Marken, weil ich so Fußballschuh-verrückt war. Und das ging dann relativ schnell, weil die Aufrufe ganz gut waren und dann haben die ersten Agenturen von Nike und so mich angeschrieben, hast du Bock, unsere Produkte zu testen? Das war natürlich für mich als 17-Jähriger damals ein Highlight schon. Und dann habe ich ja weitergemacht, ne, und habe dann diverse Plattformen bedient, mit YouTube auch noch früher sehr aktiv gewesen. Habe dann auch den einen oder anderen coolen Creator kennenlernen dürfen in der Zeit. Sind auch gute Freundschaften entstanden und so bin ich dann in diese Fußballszene gekommen. Habe dann das irgendwann auf TikTok dann auch gemacht und habe mir da so irgendwie das Ziel gesetzt, Fußball-Skills quasi den Leuten beizubringen in relativ, ja, kurzen Videos. Weil früher war das so, dass ich mir selber die YouTube-Videos, die 5, 6 Minuten lang waren, angesehen habe. Und dann dachte ich mir, das geht doch eigentlich auch kürzer. Und dann auf TikTok natürlich eine Plattform gehabt, wo man das dann sehr easy machen konnte. Bin dann auch tatsächlich mit ein paar Videos dann auch viral gegangen, mit 15 Millionen Views oder sowas. Und damals war es halt noch echt, ich sag mal, einfach Follower aufzubauen auf der Plattform. Ich glaube, mit dem einen Video habe ich 300.000 Follower gemacht. Also es war schon wirklich sehr krass. Und ja, das habe ich dann halt auch auf Insta eine Zeit lang gemacht, habe dann generell aber auch mein Fußball-Content da, also meine Spiele dann gezeigt, meine Tore und Skills und sowas alles. Das habe ich dann gemacht und mittlerweile bin ich dann aber auch in der Dart-Szene unterwegs und spiele jetzt, glaube ich, auch seit 7 Jahren tatsächlich auch im Verein. Ja.
Ist auch schon eine ganze Weile. Ist es bei
Genau.
dir mittlerweile so, dass du hauptberuflich machst, quasi den Content, oder ist es immer noch nebenbei?
Nee. Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang mal überlegt, das hauptberuflich zu machen, während meines Studiums. Ich muss auch sagen, meine Verlobte, die auch seit Anfang an dabei ist, also seit 10 Jahren jetzt, aber seit 11 Jahren mache ich Social Media, also die hat eigentlich alles mitbekommen. Die hat gesagt, ey, du machst auf jeden Fall was Richtiges erstmal, dass du was Sicheres in der Tasche hast. Und genau, dann habe ich halt nie diesen Weg als Hauptberuf genommen, sondern einfach gesagt, ey, ich mache das nebenbei, solange es mir Spaß macht und Spaß ist halt oder steht immer im Vordergrund. Das war auch gut. Ich bin hauptberuflich tatsächlich aber auch in dieser Branche. Also ich bin Social Media Editor und Manager. und cutte halt für diverse große Fußballvereine auch tatsächlich Videos und mache das hauptberuflich und anderes wirklich alles nur nebenbei, genau.
Okay, ja, ist ja dann natürlich cool, dass du das quasi gleich verwenden konntest, weil du dir dadurch alles beigebracht hast,
Ja.
um damit jetzt dann auch ja, anderen zu helfen. Und das ist ja beim Fußball-Content, gibt es das ja schon wirklich lange, diese Sachen. Also ich würde sagen, selbst bei den YouTube-Anfängen, da kamen ja relativ schnell dann schon große Kanäle, die so Challenges und alles gemacht haben. Beim Dart kommt es jetzt ja erst so die letzten 2, 3 Jahre so richtig an. Aber hat, finde ich, viele Parallelen zu dieser Anfangszeit des Fußball-Contents. Also ich finde, man sieht doch eine ganze Menge Sachen, die man übernehmen kann oder auch sozusagen so ein bisschen kopieren. Wie ist denn da dein Erleben aktuell, was den Dart-Content angeht und so? Merkst du, dass das von, sag ich mal, Halbjahr zu Halbjahr deutlich stärker frequentiert wird? Oder gibt es im Jahr immer noch nur bestimmte Peakpunkte? Wie ist denn da so die Nachfrage?
Also ich kann jetzt nur so von meinen Zahlen so reden. Also ich muss sagen, ich mache ja echt viel, vor allem auf Insta jetzt auch aktuell. Und von den Views und sowas wird es eigentlich jeden Monat gut angenommen, ne? Also ich muss jetzt mal schauen, wie es jetzt im Dezember wieder ist. Man muss da sagen, Dart ist von Jahr zu Jahr wird der Hype ja auch größer. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die Zahlen dann halt auch im Dezember wieder oder noch mal mehr ansteigen, aber ich sehe jetzt kein Abflachen, sagen wir es mal so, jetzt in den anderen Monaten. Es gibt Videos, die krasser ausgespielt werden, es gibt Videos, die nicht so krass ausgespielt werden, aber das ist das Gute bei mir, ich gucke da halt nicht auf die Zahlen, also ich mache einfach das, worauf ich Bock zu habe, ich lade es hoch und wenn es nicht performt, dann performt es halt nicht, aber ich mache mir da jetzt keinen Kopf oder keinen Druck, muss da unbedingt irgendeine Zahl, keine Ahnung, erreichen, um glücklich zu sein. Ich lade einfach das hoch, worauf ich Bock habe. Und bis jetzt kam es immer gut an. Genau.
Ja, ist auch echt viel Arbeit, die du da reinsteckst. Ich kann das ja auch sonst gut einschätzen, weil ich ja auch in diversen Projekten mit Karten und so weiter beschäftigt bin. Und ja, das ist natürlich auch immer wichtig, dass sich dir dann irgendwie zumindest lohnt, dass irgendwelche Leute dran Freude haben und dass man das auch mitbekommt. Ich finde, das ist ja immer das Wichtigste.
Ja.
Und ich bin auch mal gespannt jetzt zur WM-Zeit. Bei mir ist ja das Magazin jetzt im Sommer rausgekommen, die erste Ausgabe. Und die zweite Ausgabe ist jetzt in der Endphase sozusagen der Produktion und wird im Januar rauskommen. Und ich bin auch mal echt gespannt, wie jetzt so der Dezember sich entwickelt, auch so mit der Nachfrage für das Magazin zum Beispiel. Weil mir echt viele Leute, auch so Dartshop-Betreiber und so, immer gesagt haben, so die Woche vor WM-Finale und die Woche danach ist mehr oder weniger 50% ihres Jahresumsatzes. Also da muss so extremer Andrang sein um das WM-Finale herum. Da muss echt, also ich habe, natürlich denkt man sich das schon so als Dartgucker, dass da viel los sein muss. Weil es muss noch mal so extrem viel mehr sein, als man sich vorstellen kann, dass das wirklich krass ist. Also.
Ja, also ich bin ja auch mit dem Shop Dartsturm sehr gut. Mit denen, also die beiden habe ich ja kennengelernt bei der Darts Party, wo ich ja jetzt letztens da dabei war. Und wir haben uns da echt gut angefreundet und wir sind noch zusammen im Ellipelli jetzt im Dezember. Und das war auch so ein Ding, die haben zu mir auch gesagt, die kriegen immer eine Einladung dahin für irgendeinen Tag, haben es aber bis jetzt nie geschafft, da selber hinzufahren, weil so ein großer Andrang ist in dem Dezember halt, dass sie halt eigentlich nicht weg können. Sondern jetzt haben die mal einen Tag, also wir sind einen Tag da und die fliegen halt, also die sind 2 Tage quasi weg von zu Hause, sage ich mal, und fahren dann oder fliegen dann wieder direkt zurück, weil es dann halt ja, zu Hause halt weitergeht mit der Arbeit. Ja, das machen die dieses Jahr auch das erste Mal. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass im Dezember und vor allem halt dann halt vor und danach halt, echt guter Andrang in den ganzen Shops halt ist, ne?
Ist ja auch gut so, so sollte ja auch sein. Dann kann man das Jahr über wieder ein bisschen vielleicht entspannter planen, gerade für die ganzen Unternehmen, die damit dranhängen. Du bist jetzt gerade schon mal kurz auf Darts Party eingegangen. Das habe ich hier auch auf meiner Liste draufstehen, auf jeden Fall. Vielleicht können wir da kurz den Schwenker direkt machen.
Gerne.
Ich hatte ja schon einige Leute hier, die bei der Darts Party am Start waren. Und jetzt hat es ja so ja jemand von den Teilnehmern zur WM geschafft mit Arno Merk, also prominent vertreten dann noch da. Und der René Steinauer, war ja bei mir hier der erste Gast, als ich den Podcast gestartet habe, weil wir auch befreundet sind. Und der hat ja auch gewonnen, die eine Staffel. Wie war für dich die Erfahrung vor Ort? Nimm uns mal so ein bisschen mit vom Start sozusagen, dass du angenommen wurdest oder dich beworben hast, bis hin dann zum Ende und dem Preisgeld, was du mitnehmen konntest.
Ja, es war schon ein einmaliges Erlebnis, ne? Also, ich muss wirklich sagen, ich habe die Darts Party Staffel 1 und 2 gar nicht so krass verfolgt. Also jetzt im Fernsehen so, aber also ich muss auch sagen, so vom Anschauen her fand ich es nicht so attraktiv tatsächlich. Aber ich habe mir gedacht, ich glaube, es ist ganz geil, da mitzumachen, ne? Also so als Spieler da macht es wahrscheinlich schon Bock. Und ich habe dann durch Sarah Milkowski, kennst du ja wahrscheinlich auch, und durch ihren Mann Lukas hatten wir halt die Connections da irgendwie. Und dann hat Lukas mich gefragt, ey, hast du nicht Bock, da bei der zweiten Staffel mitzumachen? Weil Sarah war ja bei der ersten dabei. Und da meinte ich, ja, schon, ne? Muss mal gucken, ob das zeitlich halt passt. Und dann ging das wirklich super schnell. Durch natürlich auch irgendwie dann den direkten Draht dazu, durch Sarah und Lukas, habe ich dann, ich glaube, 2 Stunden später einen Anruf von einem da bekommen. Hast du Bock mitzumachen bei der Staffel 2? Die beginnt in 2 Wochen. Da habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich so schnell so viel Urlaub bekomme. Ja, und dann habe ich leider erstmal absagen müssen. Und dann, ich glaube, nochmal 2 Wochen später kam direkt schon die Anfrage für Staffel 3. Und dann konnte ich das auf der Arbeit irgendwie abklären. Das Coole war aber auch, dass meine Verlobte, die ist Lehrerin, die ist halt auf die Ferien angewiesen, dann halt zu dem Zeitpunkt tatsächlich Ferien hatte. Sie konnte dann mit. Und dann waren wir jetzt für, boah, ich glaube, 5 Wochen in der Domrep. Ja, ist schon ein einmaliges Erlebnis. Und generell auch das, klar, es ist sehr anstrengend auch gewesen, weil wir haben jeden Tag gedreht, ne, jeden Tag abends erst um, ich glaube, 20 Uhr, um 19 Uhr wurden wir abgeholt, um 20 Uhr ging es los bis Mitternachts, teilweise 2, 3 Uhr. Das war schon anstrengend, wenn du das wirklich jeden Tag machen musst. Aber wir haben halt den ganzen Tag auf Freizeit gehabt, ne? Also du konntest wirklich die Karibik halt auch erleben. So. Und wir hatten dann auch einmal die Woche einen komplett freien Tag. Dann haben wir uns ein Auto gemietet, sind da wirklich auch rumgefahren, haben dann uns verschiedene Städte, die Hauptstadt angeguckt und verschiedene Strände. Also wir haben, ich sag mal, mit einer kleinen Gruppe von 4, 5 Mann haben wir auch was gemacht und auch was erlebt. Einige, das muss halt jeder selber wissen, aber einige waren halt wirklich nur im Hotel. Finde ich dann schon irgendwie schade, wenn man schon mal in der Domrep für so eine lange Zeit ist, dann finde ich, muss man auch ein bisschen was erleben. Das haben wir halt gut gemacht, alles ja, gut ausgenutzt. Und es war schon eine coole Zeit und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Genau.
Wie war das bei dir in deiner Staffel? Ich habe ehrlicherweise bei der dritten nicht mehr reingeguckt, weil ich habe immer nur geguckt, Folgen, wenn ich jemanden quasi privat schon kannte irgendwie. Weil sonst ist es jetzt auch nicht so mein Format als aus
Ja,
Zuschauersicht.
verstehe.
Ja, also ich denke mal, das richtet sich ja nicht unbedingt an die Dart-Nerds, so wie uns jetzt, sondern eher an den, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, Unterhaltungszuschauer. Wie war das in deiner Staffel so von den anderen Teilnehmern? Also hattest du schon einige bei, die auch, sag ich mal, wirklich vom Dart irgendwie kommen aus dem Amateursport oder war das sehr auf Influencer-Basis oder so getrimmt?
Also wir hatten ein paar natürlich dabei, die irgendwie auch auf Social Media, ich sage mal, schon bekannter waren. Um es so vorwegzunehmen, ich war, sage ich mal, von der Followerschaft so der Größte, aber das wusste auch irgendwie keiner, was auch irgendwie witzig war. Ich bin auch so ein, ich prahl damit eigentlich auch gar nicht rum, ne? Weil das sind halt im Endeffekt auch nur Zahlen und mich interessiert das halt nicht so krass. Einige waren da halt schon so ein bisschen, oh ja, ich habe so und so viele Follower. Also ja, mit denen habe ich mich auch jetzt nicht so krass unterhalten, na, das war mir dann auch egal. Aber ich habe da auch coole Leute kennenlernen dürfen, die einfach, ich sag mal, normal waren, ne? Wie ich eigentlich auch. Und mit denen hat man sich super verstanden, die aber auch wirklich aus dem Dartsport kommen. Also die, ich weiß jetzt nicht unbedingt, was mein guter Partner Jason gerade für eine Liga spielt. Aber der ein gutes Niveau drauf hat, mit dem wir da jeden Tag trainiert haben. Aber auch ein Olli, der am Ende der Gewinner war, der, ich meine, zweite Bundesliga spielt. Ich glaube, ja. Oder ein Flo, der bei KSC tatsächlich auch spielt in der Bundesliga. Also der auch ein gutes Niveau drauf hat. Also du hattest schon zwei, drei, vier Jungs dabei, die wirklich Dart spielen konnten. Auch einige dabei, die natürlich das erste Mal irgendwie die Pfeile in der Hand hatten. Aber das macht halt auch irgendwie dieses Format halt aus, ne? Durch die Challenges hat halt, sag ich mal, auch, oder haben Leute, die noch nie mit Dart irgendwas zu tun haben oder hatten, dann auch eine Möglichkeit gegen einen erfahreneren dann halt auch irgendwie mal ein Spiel zu gewinnen, ne?
Auf jeden Fall unter den Bedingungen dort ist es ja so ein bisschen wie Lotto spielen zwischendurch.
Ja.
Das glaube ich kann jeder, der mal da reingeguckt hat, sozusagen nachvollziehen als Dartspieler. Nun lass uns mal ein bisschen reingehen in deinen Weg so im Dart. Wenn du jetzt sagst, 7 Jahre, das ist ja auch schon eine ganz ordentliche Strecke. Ich habe auch einige Spiele von dir gesehen bei euch in der Liga. Also du spielst doch wirklich starkes Niveau. Hast auch Spiele 70, teilweise, glaube ich, sogar wenn es richtig gut läuft, auch mal 80 plus bei.
80 plus eher noch nicht, eher so vom Scoring vielleicht. Aber ja, das Ding ist halt, ich merke halt sehr krass also wenn ich mal nicht trainiere, so eine Woche oder sowas bei mir, da merke ich schon so eine krasse Schwankung im Average oder so auch. Aber ja, ich trainiere, wenn ich trainiere, trainiere ich echt viel auch mit meinen Jungs, mit dem guten Niklas Zöllner zum Beispiel, der auch ja bei dir war. Und da hast du halt wirklich ein krasses Niveau, ne? Also da musst du immer dein Bestes abrufen, um da überhaupt mal ein Leck zu gewinnen. aber ich sage auch immer, man wird nur besser, wenn man gegen bessere Leute spielt. Und dementsprechend versuche ich wirklich gegen meine Jungs hier, Johnny Pavani auch, Niklas Zöllner, Marvin Gemein, zu zocken. Auch gerne mal gegen Erik Zöllner. Da kann ich auch mal ein Leck gewinnen. Grüße gehen raus. Nee, aber ja, mein Average schwankt da schon so ein bisschen, wenn ich nicht trainiere. Aber ich komme schon so an, ich sag mal, meine 65, wenn ich gut dabei bin, auch mal an die 70 oder so, was für mich wirklich schon sehr gut ist.
Ja, ist ja auch generell schon was, wo, glaube ich, viele hin wollen
Ja.
würden. Ich selber würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann dann mal die 65 stabil sozusagen spielen würde und nicht immer nur die Ausreißer. Weil das ist, finde ich ja auch was, was für mich selber sozusagen in meiner aktuellen Entwicklung, also mein Jahr war trotzdem nicht mit Abstand besser, als ich bisher gespielt habe, aber so als Dartspieler, ich meine, man wird fast nie einen finden, der sagt, ich bin zufrieden, würde ich sagen. Von daher, so ist es bei mir natürlich auch, dass ich mir immer noch aus meiner Sicht viel zu viel Ausreißer nach unten erlaube, was mich eigentlich noch mehr abnervt, wenn du wieder so ein 48er-Spiel bei hast, weil du quasi wieder 20 Darts auf Doppel in einem
Ja,
Leck irgendwo liegen lässt.
alles
Und das
gut.
ist auch was bei dir, du hast jetzt gesagt, deine Trainingspartner, liebe Grüße auch an alle, ich bin mit Marvin auch in Kontakt aktuell und mit Niklas ja sowieso. Also ihr habt da wirklich ein krasses Niveau dann. Bei den Jungs ist es ja wirklich so, dass du eigentlich, ja, ich sag mal, über 21 Darts darfst du eigentlich nicht spielen, wenn du das Leck holen willst. Ne, also das ist ja, die spielen ja wirklich sehr konstant, diese Short-Leg-Niveau. Wie ist denn das für dich dann, wenn du jetzt, sag mal, Ligaspiel oder so hast? Du spielst ja auch mit in der Truppe, über die Niklas neulich hier im Podcast gesprochen hat. Und du spielst jetzt gegen einen Gegner, der dann deutlich schwächer ist im Niveau und kommt, also ist das dann für dich was, was entspannter zu spielen ist, dadurch, dass du immer gegen bessere spielst, oder eher schwieriger?
Ja, das Ding ist vom Kopf schon entspannter, aber das ist halt auch mein Problem. Ich kriege dann nicht dieses Niveau auf abgerufen, ne? Weil im Kopf ist immer so also das ist so unterbewusst. Ich will es nicht, aber es ist irgendwie so unterbewusst. Ah, jetzt muss ich ja nicht mein A-Game spielen. Weißt du, so vom Kopf her halt. Und da tue ich mich dann doch schon immer mal wieder schwer. Also ich gewinne dann auch oft die Spiele dann irgendwie. Aber dann auch nur mit Mitte 50 oder sowas oder Ende 50. Das ist halt dann auch nicht so mein Anspruch, weißt du? Aber ja, ich gehe da vom Kopf ein bisschen lockerer rein. Bei Niklas zum Beispiel, ich glaube, der hat letztens auch in dem Spiel auch wieder die 90 plus gespielt. Er kann das irgendwie so auf Knopfdruck so abrufen, ne? Auch gegen einen, der dann halt vielleicht nur 50 spielt. Und ich kriege das halt aktuell nicht hin. Ja. Aber ich mache mir da auch gar nicht so den Kopf, ne, weil ich jetzt auch für mich jetzt nicht das Ziel habe, ey, ich muss irgendwann mal oder Q-School spielen oder keine Ahnung, Next Gen oder so. Das ist bei mir gerade jetzt nicht so im Kopf, so, ich sag mal, ja, ein To-Do. Vielleicht irgendwann mal, einfach vielleicht auch so vom Feeling, um das einfach mal mitzuerleben. Aber die Jungs, die wollen halt schon noch irgendwie was im Dart erreichen, ne? Also deswegen, die sind da halt echt nochmal ein gutes Stück weiter vorn als ich. Aber ich habe es ja eben auch schon gesagt, Spaß steht da bei mir im Vordergrund. Und wenn ich dann mal gegen Niklas, keine Ahnung, irgendwie ein geiles Finish dann am Ende habe, um ein Leg zu gewinnen, dann reicht mir das meistens schon.
Ja, das kann ich verstehen. Gegen die Jungs kann
Ja.
man jedes Leck auf jeden Fall feiern. Aber das finde ich ein spannendes Thema, so mit diesem ja, unterschiedlichen Niveau, weil ich spiele zum Beispiel im Training, wenn ich mich irgendwie an die Scheibe stelle, auch immer gegen Gegner, die, also stelle mir Bots ein oder spiele gegen Kumpels, die besser sind oder so, also immer nach oben ausgerichtet. Und habe dadurch auch diesen Effekt, wie du sagst, wenn ich jetzt ein Turnier spiele und ich weiß, der Gegner ist im Normalfall, wenn er jetzt nicht sein absolut Topspiel rausholt, ein bisschen schwächer als ich selber, dann habe ich zwar keinen Druck, so, wenn ich mich an die Scheibe stelle, aber ich merke, wenn es in den Finish-Bereich geht, dass mich das eigentlich fast mehr noch stresst, wenn ich weiß, der Gegner wird jetzt die nächsten 15 Pfeile auf jeden Fall nicht checken.
Ja.
Also, weil ich so diese Tabe. Das könnte jetzt wieder so ein Leck werden, wo du 15 Darts vorbeiwirfst und dich rumquälen musst, weil der Gegner wird es auf jeden Fall nicht auschecken. So. Und
Ja.
das ist so ein Gefühl, weil ich fast ekliger finde, als wenn ich weiß, wenn ich den Fall jetzt nicht mache, macht der Gegner auf jeden Fall aus.
Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe auch gestern auch noch ein anderes Beispiel. Ich spiele ja noch montags in der E-Dart-Liga. Also ich habe ja mit E-Dart angefangen und das ist quasi so eine Family-Mannschaft. Also mein Dad spielt da, mein Bruder, zwei, drei gute Freunde von mir. Und wir spielen hier bei uns in der Bezirksoberliga. Das ist so eine Unterbundesliga, also die zweithöchste Liga hier. Also das Niveau ist schon teilweise echt gut. Aber ich spiele halt nicht so gern E-Dart mittlerweile mehr, ne? Also ich trainiere ja auch nur Stil da zu Hause und so. Das ist schon dann auch ein ganz anderes Dartspielen. Aber gestern zum Beispiel, ich habe vier Einzelspiele gehabt, habe nicht ein Spiel gewonnen, aber vom Scoring war es wirklich richtig geil. Also es hat Bock gemacht zu spielen, aber ich habe die Lecks nicht ausbekommen, weißt du? Also natürlich habe ich auch mal ein Leck gewonnen oder zwei, aber am Ende halt kein einziges Spiel gewonnen. Werf an dem Abend 580er, was für mich schon richtig viel ist. Aber ich kann mir am Ende davon nichts kaufen, weißt du? Also das ist halt, irgendwie fühlt es sich gut an, weil das Scoring krass war, aber du kriegst die Spiele halt nicht ausgemacht. Und im Endeffekt ist es ja das, ne? Du musst ja am Ende checken. Checken heißt das Spiel. Und wir spielen ja kein Highscore, so, ne?
Ja,
Dementsprechend.
vor allem ist das Feld, das Doppelfeld im Normalfall größer, ne? Also das ist ja
Ja.
auch immer was, wo du dann, du kannst es eigentlich nicht auf irgendwelche rationalen Faktoren schieben, sondern es liegt halt dann wirklich rein am Kopf sozusagen, dass man in
Genau.
den Augenblicken nicht fokussiert ist. Und
Aber das ist halt so spannend an dem Sport, ne?
deshalb, also ich habe auch immer am liebsten, wenn ich jetzt Turnier spiele oder so und Gruppenphase, am liebsten ist mir eigentlich immer, wenn ich so eine Gruppe habe, wo die fast alle Spieler so mein Niveau spielen, also nicht irgendwie krass schlechter und auch nicht krass besser, sondern wo ich weiß, so ich muss gut spielen, um zu gewinnen, aber ich habe auch, wenn ich gut spiele, überall eine gute Chance. So. Also diese,
Ja.
das ist irgendwie, finde ich, das Beste, so um drin zu starten, weil du dann direkt so fokussiert bist, aber nicht unter so einem komplett krassen Druck stehst.
Ja. Wie sieht das bei dir eigentlich aus mit Turnieren? Also spielst du so Turniere, also nicht jetzt, ich sag mal, Scholia-mäßig, aber so richtige Turniere, so face-to-face auch?
Ja, eine ganze Menge sogar, als was so regional halt da ist. Also ich würde sagen, dieses Jahr habe ich so viel gespielt wie noch nie. Puh, weiß nicht, was habe ich gespielt dieses Jahr? Wir haben auch hier immer so unter der Woche mal so abends Turniere mit so 30, 40 Mann. Wenn ich die so mitzähle, habe ich bestimmt 50 Turniere gespielt dieses Jahr.
Stark.
Also, und ja, das ist irgendwie, also ich trainiere deutlich weniger jetzt so die letzten Monate. Und versuche halt dafür mehr Turniere zu spielen, weil ich einfach selber so merke, dass mir das am meisten bringt, immer wieder in diese, auch in diese Frustrationsmomente zu kommen, dann, wo du vom Turnier bist und wirklich eigentlich gerne irgendwas kaputt schlagen würdest, weil du wieder gerade irgendwo 30 Darts liegen lassen hast und so weiter.
Ja.
Aber genau das ist halt das, was dich ja dann irgendwann besser macht und das merke ich schon, dass das Stück für Stück dann noch besser wird.
Ja.
Aber das wirst du auch kennen, dass es halt, man wäre gerne immer trotzdem noch schneller als die eigene Entwicklung ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber so bei diesen Turnieren oder sowas, oder das müsste auch mein oder soll mein Ziel auch sein, vor allem fürs nächste Jahr da einfach mehr zu machen. Also ich spiele zum Beispiel bei Johnny Pavani, der macht ja auch immer einmal die Woche ein Turnier hier. Und da kommen halt auch alle anderen Jungs, ne, mit Marvin, Niklas und sowas. Also da ist auch wieder ein gutes Teilnehmerfeld. Aber es sind halt immer dieselben. Und ich glaube, für mich und meine Entwicklung würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, mal zu anderen Turnieren zu fahren, weißt du, wo du nicht weißt, wer das jetzt ist und wie gut der ist, sondern komplett auf dich fokussiert sein solltest. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein Ticken besser, um da auch mal noch andere Erfahrungen zu sammeln, wie du schon auch gesagt hast. Weil wenn ich jetzt überlege, ich spiele echt viel Scolia-Turniere und wenn du halt im Turnier rausfliegst oder verlierst, dann ja, ist scheiße, aber dann meldest du dich halt fürs nächste an, weißt du? Also da ist halt nicht diese, du hast schon ein bisschen Frust, aber nicht so krass wie, glaube ich, wenn das Face-to-Face ist, ne?
Ja, da ist nochmal was komplett anderes so. Die Face-to-Face-Turniere sind ja eher vergleichbar mit den Ligaspieltagen, sage ich mal so vom Dinge. Und du hast halt, ich bin auch immer nicht so, also muss jeder selber wie sein eigener, wie er mit seinem Druck und so umgeht, aber ich bin immer nicht so ein Fan davon, jetzt alle Vierteljahr ein Turnier zu spielen. Alleine deshalb, weil dann viele sich für diesen Tag so viel Druck machen. Also weil dann sagst du dir, als muss ich, wenn ich jetzt schlecht abschneide, dann trage ich das schlecht hier für ein Vierteljahr wieder mit mir rum, bis das nächste Turnier ist. So, und deshalb versuche ich mir das schon so zu legen. Dadurch, dass wir hier auch bei mir in Greifswald sozusagen die Möglichkeit haben, dass der Verein, in dem ich hier noch Mitglied bin, halt auch immer unter der Woche was anbietet, versuche ich halt da schon, dass ich jede Woche irgendwo so ein kleines Turnier habe. Weil dann hast du halt auch, selbst wenn du da dann schlecht läuft oder du keinen guten Tag hast, dann ist es jetzt nicht so, dass du weißt, du hast jetzt nicht die Möglichkeit, das wieder besser zu machen in nächster Zeit, weißt du, und dann kommt so ein bisschen diese Leichtigkeit, aber auch, muss ich sagen, langsamer, als ich selber gedacht hätte. Also, wenn du mir jetzt gesagt hättest, letztes Jahr, du spielst jetzt 50 Turniere dieses kommende Jahr und ich hätte einschätzen müssen, wie sehr wackelt meine Hand noch in bestimmten Momenten, hätte ich gesagt, ja, das ist bestimmt dann weg, so, ich meine, wenn du das 50 Mal gemacht hast. Aber ich sag dir, also bei manchen Turnieren, wenn das erste Spiel anfängt, dann denke ich mir immer noch, wem hört der Arm da gerade, der an mir dranhängt? Also.
Ja, nee, also ich kenne das Gefühl, aber ich glaube, das kennt fast jeder Dartspieler. Dart
Definitiv.
ist halt ein Mentalsport, ne? Also es ist wirklich so ein Ding. Also, ne, ich komme ja aus dem Fußball und ich mache mir da gar keine Gedanken, weil ich weiß, was ich kann, weißt du? Also, und teilweise beim Fußball, die Füße machen es einfach. Also du überlegst nicht und du machst es einfach. So, du fragst dich danach auch, hey, wie hast du das jetzt gemacht? Aber es passiert einfach. Und beim Dart ist das so, also sobald du auch den Pfeil anders wieder hältst, ne, oder da machst du dir schon wieder Gedanken so und ja, das ist
Es
klar. Aber
ist
das kann dann auch
eigentlich,
nur Dartspieler verstehen.
ja, aber ich kann nicht gut nachvollziehen auf den Punkt mit Fußball, weil für mich war das damals auch so, dass das, beim Fußball ist das so, du kommst viel schneller in in diesen Tunnel, dass du einfach quasi, dass dein Kopf mehr oder weniger leer ist und du einfach die Situation liest automatisch und spielst. Und in diesem Modus, wenn ich in diesen Tunnel komme im Dart, dann spiele ich auch mit Abstand mein bestes Spiel. Aber ich komme halt so selten rein und das ist ja das Problem, was viele haben beim Dart, dass du einfach zu verkopft bist in vielen Momenten. Und es gibt auch Spieler, gerade so, die wirklich stark spielen, wo du manchmal so merkst, das ist jetzt vielleicht nicht der Typ, der jeden Tag drei Philosophiebücher liest, sondern der eher, sag mal, einfach strukturiert ist. Und die spielen dann aber oft richtig stark, so, weil du einfach merkst, so, die haben halt nicht so dieses im Dart Handicap, dass sie zu viel drüber nachdenken, sondern die sind einfach schnell in diesem ja, Kopf aus und einfach Spielflow.
Ja, ich habe das auch, wenn ich dann echt gegen Niklas oder so mal spiele und habe dann, ich sag mal, meinen Touch nach einer gewissen Zeit, wo ich dann wirklich ein, zwei, drei Legs baller ohne Ende, dann kommt das vierte Leg und auf einmal klappt gar nichts mehr. Und dann denkst du dir so, ey, du hast ja jetzt zwei, drei Legs so krass gespielt, was machst du jetzt anders, weißt du? Und das ist dann wieder so ein Ding und dann überlegst du wieder nach und ja,
Ja,
das ist halt.
diese Akzeptanz ist halt wirklich was schwierig ist zu lernen. Also, das habe ich auch immer wieder. Ich hatte jetzt auch neulich wieder ein Turnier. Da spiele ich auch die ersten beiden Spiele völlig okay, so alles um die 60. Und dann kommt so wieder so ein Spiel, wo ich irgendwie dabei gewinne, zwar, aber mit 42 oder so am Ende. Wo du halt wirklich dann denkst, so, du wirfst eigentlich nur 26er und am Ende noch 30er am Doppel vorbei, so vom Gefühl her. Und da fragst du dich dann halt auch, und da wieder rauszukommen aus diesem mentalen Tiefschlag, das ist halt, was immer sehr bewundernswert ist, finde ich, bei so Spielern, die sehr erfahren sind und dann auch hohes Niveau spielen, dass die echt so diese, weil die für eine Ruhe ausstrahlen an Bord teilweise, das ist wirklich krass.
Ich habe ja auch jetzt vor 2,5 Wochen mit Johnny und hier mit Ricardo und Pikachu trainiert. Das war auch krass zu sehen. So. Also, das ist natürlich nochmal was anderes, weil wir unter uns waren, so weißt du, aber diese Lockerheit an Bord und er sagt, ja, ich bin auf der Triple 18, weil wir haben da, was haben wir gespielt? Cricket, glaube ich. Oder Splitscore, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sagt er, ja, auf der Triple 18 bin ich echt richtig stark. Ne? Und auf einmal haut er dir so ganz locker während des Redens drei Triple 18er da so rein, weißt du, so. Wo du denkst, Alter, ich bin froh, wenn ich die 18 treffe, so vom Gefühl her, weißt du, aber es ist schon krass zu sehen, so.
Ja, auch dieses Selbstverständnis, ne? Das ist auch was, finde ich, was ich selber merke, wenn ich jetzt zwei gute Turniere spiele, mit was für einer anderen breiten Brust ich in das nächste Turnier reingehe, verglichen mit zwei schlechten Turnieren. Also, wie schnell dieses Momentum für einen selbst wechseln kann, ist wirklich krass im Dart.
Auf jeden
Also, ich
Fall.
kann total nachvollziehen, so auch bei den Profis, auch wenn das natürlich ein völlig anderes Niveau ist. Aber wie die, wenn die jetzt, sag mal, man fragt sich ja manchmal, die spielen jetzt zum Beispiel drei richtig geile Turniere, werden die hyped und spielen dann ein Spiel beim Players Championships oder so, wo sie halt mal richtig für ihre Verhältnisse schlecht spielen, 81 oder so. Und danach bricht so für 2, 3 Monate das komplette Spiel ein. Und da fragst du dich von außen immer, wie, also finde ich, wenn du jetzt nicht so in dem Sport bist, wie kann sowas sein? Weil ich kann es voll nachvollziehen, weil du kannst so schnell diesen mentalen Bruch kriegen im Dart, das ist wirklich krass.
Ja, aber das, wie gesagt, das verstehen auch wirklich nur die Dartspieler. Also wenn ich mit meinen normalen Freunden, die ab und zu mal bei der WM zocken, darüber rede oder sowas, die verstehen das nicht. Die sagen, hä, du hast doch drei Pfeile aufs Board. So, ne? Also ja, aber das ist mehr. Also es ist nicht nur das.
Ja, ist extrem vielschichtig, der Sport auf jeden Fall.
Ja.
Wie ist denn bei dir selber? Du sagst ja Skoja und Co. Ich habe ja auch Skoja hier hängen. Wie trainierst du? Also, wie viel und spielst du dann nur Turniere oder auch irgendwelche Trainingsspiele?
Also Trainingsspiele tatsächlich in der letzten Zeit, boah, gar nicht. Ich müsste echt mal irgendwie wieder around the clock auf Doppel trainieren oder irgendwie sowas. Und Turniere tatsächlich auch relativ wenig in der letzten Zeit. Also wenn, ist es wirklich gegen meine Jungs, also vor allem halt Niklas. Das ist wirklich so mein Skolia-Trainingspartner, würde ich sagen. Dann, keine Ahnung, machen wir irgendwie auch spontan teilweise mal oder auch bei mir, wenn ich mal Pause habe, ich bin überwiegend im Homeoffice, wenn ich mal eine Stunde gerade Pause habe und er hat irgendwie Zeit, ich frage ihn, yo, ich bin da, okay, und dann stelle ich mich ans Board und wir sind dann eine Stunde dran. Das ist so eigentlich mein Training gerade. Aber ja, so Trainingsspiel oder so, da müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen, aber habe ich bis jetzt echt wenig gemacht.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, so dieses, wenn man einen festen Trainingspartner hat, der jetzt so aus deiner Sicht auch nochmal ein stärkeres Niveau spielt,
Ja.
ist jetzt schon eine sehr, sehr gute Sache. Also da, das höre ich auch immer wieder hier im Podcast, auch von allen möglichen Spielern, dass das so empfohlen wird, mit einem festen Trainingspartner sozusagen sich immer wieder zu verabreden. Also ich glaube, das ist schon ein guter Weg auf jeden Fall.
Ja, total.
Bevor wir langsam zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal kurz das Thema Panini mit reinnehmen,
Ja.
weil du da momentan ja auch recht aktiv bist,
Ja.
und da vieles machst. Für alle, die jetzt nicht so in dem Thema sind, es kam jetzt wieder vor kurzem eine neue Panini Dart Sammelkartenserie, diesmal zur Premier League. Letztes Jahr im Winter, also im Dezember war, glaube ich, kam ja die allererste Ausgabe damals zur WM und jetzt quasi die darauf folgende diesmal zur Premier League und jetzt kommen auch bald Sticker und Stickeralbum und Co. Und ich habe die Karten diesmal nicht bestellt, beziehungsweise war der Panini Release relativ katastrophal wieder, wie schon im letzten
Letztes Jahr.
Jahr. Genau, also da keine Ahnung, wer das da zu verantworten hat, aber derjenige sollte auf jeden Fall an Kompetenzen nochmal arbeiten. Aber ich habe jetzt mittlerweile die komplette Basiskollektion bei mir hier an der Wand hängen. Weil ich
Ja,
habe mir die dann einfach quasi bei eBay geholt. Da sind ja viele, die dann eher auf die Autogramme aus waren und dann die Basis jetzt aktuell gerade direkt nach Release dann noch zu annehmbaren Preisen drin haben. Mir ging es nur darum, dass ich die quasi komplett habe. Ich mache mir die dann immer hier schön in Rahmen und hänge die als
ganz
Deko
cool
auf.
aus dann.
Genau. Hab die dann sozusagen auch im Sleeve drin und so, dass ich sie auch theoretisch unversehrt irgendwann wieder rausnehmen kann. Und dann passt es für mich. Weil du hast ja da auch echt ein bisschen was gemacht mit Gewinnspielen und Co. Kannst du
Genau.
vielleicht mal drauf eingehen, was da so bei dir abging in der Zeit jetzt?
Ja, tatsächlich, ich habe einen guten Freund, der heißt zufälligerweise auch Yannick. Und der hat auch, ja, auch einen sehr großen Online-Trading-Card-Shop. Und wir haben da letztes Jahr auch schon mal drüber gequatscht, ey, sollen wir da nicht irgendwie zusammen was machen zum Thema Darts, weil ist eher in der Pokémon-Szene und auch vielleicht in anderen diese Fußballkarten und so eher drinne. Und ich kenne mich halt im Darts halt so ein bisschen aus, aber gesagt, komm, wir machen da was, wir machen da, wie das auch einige Streamer letztes Jahr schon gemacht haben, so Live-Box-Breaks, wo du dir nicht einfach eine Box kaufst, also kannst du theoretisch auch und die öffnen wir für dich, aber dass du dir einzelne Spots kaufst, ne? Wie, keine Ahnung, wie ein Luke Littler oder sowas, wo wir dann 10 Boxen live im Stream geöffnet haben und derjenige, der den Luke Littler Spot an sich gekauft hat, dann alle Karten von Luke Littler bekommt. Ja, also du hast halt schon eine sehr große Chance, da krasse Karten auch zu bekommen. Die Spots sind natürlich auch nicht so günstig dann teilweise, aber man muss dazu auch sagen, wenn du eine Luke Littler One of One siehst, ich glaube, ich habe eine gesehen ohne Autogramm drauf, die kostet aktuell 10.000 oder sowas, irgendwie so. Also die Preise kannst du ja selber machen, wenn du eine One-of-One ziehst, theoretisch. Brauchst du natürlich auch noch einen Abnehmer, ne? Aber ja, das ist halt, ich sag mal, das Trading-Card-Game oder das Business auch dahinter, weil das ist ja nicht nur bei Darts, sondern auch bei anderen Sachen. Das ist ja mittlerweile auch schon so ein Investment-Ding. Und ich habe mir so gesagt, ey, ganz ehrlich, bevor ich Geld, keine Ahnung, in irgendwas anderes investiere, wo ich auch keinen krassen Zugriff so direkt habe, habe ich so irgendwie noch mein Hobby dahinter, ne? Und ja, investiere einfach ein paar Karten, beziehungsweise gucke einfach, ob ich ein bisschen Glück habe und was Cooles ziehe. Und das habe ich dieses Jahr gemacht. Letztes Jahr nicht so krass, war da auch ein bisschen drin, aber nicht so krass. Dieses Jahr dadurch, dass wir dann auch selber zusammen gestreamt haben, ja, bin ich ein bisschen mehr drinne. Und genau, jetzt zur WM geht es dann halt auch weiter, ne? Da kommt dann halt der zweite WM-Drop. Ja, bin mal gespannt, wie der anläuft. Aber jetzt Premier League war auch schon sehr krass. Also da sind echt viele Leute auch reingegangen. Und genau, ich auch.
Ja, ich finde es auch, wie gesagt, ich habe es ja schon öfter in den Folgen hier erzählt, dass das für mich auch eine absolute Herzensangelegenheit ist.
Ja.
Und ich das auch einfach liebe, also auch so diese, zum Beispiel so einen Karten-Store zu haben. Also wenn man mich jetzt fragen müsste, ich müsste mir irgendwas aussuchen, wo ich die nächsten 20 Jahre jeden Tag in den Laden gehe, um da was zu machen, wäre das auf jeden Fall in meinen Top 3 drinne,
Auf jeden Fall.
so von der Vorstellung. Ich fand es diesmal echt schade. Also letztes Mal, wie gesagt, die Release-Sachen, da müssen wir nicht drüber reden über den deutschen Markt. Also das ist wirklich an Unprofessionalität schwer zu überbieten, was Panini da gemacht hat. Und ich fand es echt schade aus meiner Perspektive, dass man keinerlei Pakete hat ohne Autogramm. Also man hat echt jetzt sehr auf die, sag ich mal, Invest-Sammler alles zugeschnitten. Ich finde, so für die, gerade auch für jüngere Leute, die sagen, sie sind jetzt 12 oder so und sind krass Dart-Fan, finde ich, sollte dann auch nochmal ein Produkt geben, was nicht direkt 180 Euro kostet, sondern wo man vielleicht so sagt, hier, da ist halt kein Autogramm drin, aber du kriegst halt trotzdem deine Basiskarten irgendwie zum Sammeln, auch für einen Adventskalender und so, sowas. Also ich weiß, in meiner Kindheit, vielleicht war es bei dir dann ähnlich, ich habe da Yu-Gi-Oh! Und so gesammelt oder halt auch diese Bundesliga-Karten und sowas alles. Und da war es halt oft so, meine Mutti hat dann so einzelne Booster gekauft und die in Adventskalender reingepackt und so.
Ja, kenne ich noch. Ja.
Und soweit wäre halt bei Dart ja auch voll geil jetzt, aber das kannst du halt leider nicht machen, es sei denn so, deine Eltern wollen gleich 500 Euro ausgeben oder so, aber
Ja,
ich denke mal für die meisten.
das ist halt schon auch so ein Aspekt, weswegen auch Panini die Sticker rausgebracht hat, um da so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Massenmarkt, ne, ist ja dann einfach so, zu füttern und da halt auch vor allem, ich sag mal, Leute, die nicht diesen Investment-Aspekt dahinter haben, dann zu erreichen. Die Frage ist halt jetzt, ich habe gesehen, die sind jetzt auch in ein paar Online-Shops verfügbar, ob diese Sachen, diese Sticker auch beim Kiosk dann zur Verfügung dann irgendwie, oder die es dann irgendwann beim Kiosk gibt. Weil das war früher so ja auch irgendwie die Kindheit, ne? Also du bist irgendwie zum Kiosk gegangen, hast dir dann, keine Ahnung, oder auch hier die ganzen WM-Sticker oder so dann für ein paar Euro geholt und hast sie dann da eingeklebt. So, das war so meine Kindheit oder auch, wie du gesagt hast, Booster-Packs oder sowas. Da hast du dir halt von deinem Taschengeld mal ein oder zwei Booster-Packs damals geholt. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn die da irgendwie noch so in irgendwelche anderen Filialen reinkommen, anstatt nur online, um halt auch vor allem dann halt vielleicht ja die Kinderzielgruppe da irgendwie noch zu erreichen und die dann da nochmal so ein bisschen mehr in die Dartszene reinzubekommen. Aber ja, ist halt schwer, wenn du halt so ein hochpreisiges Produkt dann hast, wie jetzt bei der Premier League. Soweit ich weiß, gibt es jetzt bei der WM, beim WM-Drop auch wieder zwei Boxen, glaube ich, auch ohne Autogramm eine wieder. Die dann ein Ticken günstiger ist. Aber da ist halt dann auch wieder die Frage, wie du es auch schon gesagt hast, wie läuft es dieses Mal an, auch mit der Panini-Seite, die ja auch wieder komplett überfüllt war, wo du halt echt auch gar nichts bekommen hast so. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die kriegen das diesmal ein bisschen besser hin. Aber ich glaube, der Andrang wird halt nicht weniger, ne?
Nee, da hat man sich halt nicht. Also ich bin auch gespannt. So, ich bin da tatsächlich gedanklich so ein bisschen aus Panini ausgestiegen, weil ich werde es wieder über eBay dann quasi machen, mir das Basisset zu holen. Aber ja, ich hoffe natürlich für alle, die da warten, so wie ich letztes Jahr beim Release, also diesmal dann vielleicht auch mal sich lohnt und man nicht nur
Letztes
über.
Jahr habe ich, ich glaube, nee, doch zwei Boxen, zwei, aber nicht mit dem Autogramm, sondern diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, diese.
Diese Collectors, die hatte ich auch.
Genau, da habe ich zwei Stück dann irgendwie bekommen, mit keine Ahnung, eine Stunde Wartezeit oder so gefühlt. Ja, und ich hatte auch noch Glück, dass ich eine Autogrammkarte drin hatte. Das war ganz
Ja,
witzig.
sehr schön.
Russ Bray war das. Das war
Ach
ganz
cool,
witzig.
das ist auch noch eine gute, finde ich. Also so.
Und ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie es jetzt anläuft. Aber das Thema ist sehr groß. Das Thema wird wahrscheinlich auch noch größer in der nächsten Zeit. Und ich habe dir auch schon gesagt, eben für mich ist halt vor allem dieses Ding, klar, die Karten, die haben halt einen gewissen Wert. Das ist halt einfach so. Für mich ist es dann auch ein bisschen so Investment-Ding so dahinter. Ich muss es auch zu Hause ein bisschen rechtfertigen bei meiner Verlobten. aber im Endeffekt ist es halt trotzdem irgendwie noch Hobby. Und das finde ich halt ganz cool, dass du halt Hobby und Invest irgendwie da drin hast. Wie alles andere aber auch. Ich bin halt auch voll im Pokémon, ich sag mal, Business irgendwie drin, weil das auch meine Kindheit war. Da habe ich auch ein paar coole Karten, die auch einen gewissen Wert haben. Aber es ist halt irgendwie was Physisches, was du halt noch anfassen kannst, weißt du? Also das ist halt irgendwie ganz cool. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, es wird auf jeden Fall alles zunehmen. Also von daher, ich denke auch, dass Panini, umso größer der Markt wird, halt auch selber ein paar Sachen anpassen muss, sozusagen, um die Lizenz zu halten dann langfristig, weil die PDC wird schon auch genau gucken, wie ist das Feedback der Leute. Und die Karten selber, muss ich sagen, fand ich wieder sehr, sehr schön jetzt auch. Also auch von der Premier League-Kollektion. Also da gibt es aus meiner Sicht nichts zu meckern. Es ist wirklich einfach nur die Frage des Vertriebs und vielleicht die Preisstruktur. Aber wir werden dann weiter verfolgen. Wir sind heute ein bisschen beide zeitlich begrenzt, weil du musst noch weiter zum Termin und ich auch. Deshalb würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich mache es immer ganz gerne so, Yannick, dass ich am Ende die Frage stelle, wenn du dich selber jetzt treffen würdest, in der Zeit, in der du gerade anfängst, da zu spielen, welchen Tipp würdest du dir aus der heutigen Sicht 7 Jahre später mit auf den Weg geben?
Auf jeden Fall, das habe ich ja eben auch schon gesagt, mehr Turniere spielen. In den 7 Jahren habe ich echt wenig so Face-to-Face-Turniere gespielt, tatsächlich, um da einfach noch mehr zu wachsen. Und ansonsten würde ich gar nicht so viel ändern, weil, gut, ich habe halt das Privileg und das Glück gehabt, dass ich halt echt gute Jungs auch am Start habe, mit denen ich trainieren darf. Das vielleicht einfach, ne? Also für alle anderen auch, sucht euch einen coolen Trainingspartner oder einen guten. Und dann einfach weitermachen. Spaß steht im Vordergrund. Auch wenn es mal am Tag nicht so gut läuft, nicht so reinsteigern, ist halt immer so leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das ist eh kontraproduktiv. Also einfach abhaken, weil Dart ist halt auch einfach Tagesform. Man weiß es selber so, ne, wenn du einen langen Arbeitstag hattest oder so, bist vom Kopf nicht mehr so da, dann spielst du halt einfach nicht so gut Dart, wie wenn du einfach, ich sag mal, frisch und locker da auftreten kannst. Deswegen den Tag abhaken, nächsten Tag weitermachen und immer nach vorne schauen, ja.
Alles klar, dann lassen wir das auf jeden Fall als Schlusswort so stehen. Und ich danke euch allen für Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und dir vielen Dank für die Zeit, Yannick.
Sehr, sehr gerne. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.